Bevor wir hier jetzt gleich starten, ein kurzer Hinweis. Die aktuelle Lage ist für uns alle eine große Herausforderung. Solltest du dich aber überfordert fühlen mit der Situation oder es andere weitere Probleme geben, hat der Landkreis Wunsiedel ein Krisentelefon eingerichtet. Das ist erreichbar unter 09232 80777. Es ist immer von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr besetzt. Scheu dich nicht da anzurufen, wenn du irgendwelche Probleme hast. Entweder kann da schon eine pädagogische Mitarbeiterin am Telefon dir weiterhelfen oder auch eine entsprechende Weitervermittlung. Das Jugendamt des Landkreises Wunsiedel ist für euch da. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge Hergehört.
Hallo und herzlich willkommen bei Hergehört, der junge Podcast aus dem Fichtelgebirge. Wir gehen Geschichten von jungen und junggebliebenen Menschen aus dem Fichtelgebirge auf den Grund, die die Region in irgendeiner Weise mitgestalten und beeinflussen. Also entspannt zurücklehnen und Hergehört.
So, neue Folge Hergehört am Start. Heute bin ich fast ein bisschen aufgeregt, weil zwei ganz besondere Menschen hier am Start sind. Das sind die Schwestern Hanna und Lena Meierhöfer. Man wird im Laufe der Folge merken, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir sind schon seit einigen Jahren befreundet. Und in der Vorbereitung auch zu dieser Folge habe ich mir auch die Frage gestellt, wie lange wir uns überhaupt schon kennen. Hanna, weißt du es zufällig noch?
Ich muss gerade auch anfangen zu überlegen, als du den Satz ins Rollen gebracht hast. Ich denke, wir kennen uns seit dem Gymnasium. Fünfte Klasse
oder was, ne? Wie alt ist man
Obwohl
in der fünften
auch
Klasse?
Vorher schon, haben wir uns vorher vielleicht durch den Sport oder ist das in dem Alter? Ich denke fünfte, sechste Klasse, wenn man so mal zusammenfasst.
Lena, wir haben dann zusammen Handball gespielt, glaube ich, oder?
Wir haben zusammen Handball gespielt, aber ich glaube, wir kennen uns fast mehr, als es losging, dass du mit meiner Schwester. Oder als ihr angefangen habt wegzugehen, ich musste euch immer mitnehmen. Ich glaube, da kam der erste Kontakt.
Ja, stimmt. Du warst das erste Mal Aufsicht für mich, als wir ins Kapitol gegangen sind.
Ganz genau, wunderschöne Erinnerungen.
Nee, das freut mich heute eben total, dass ihr beide da seid und zu Gast seid bei dem neuen Podcast Hergehört. Heute in der Folge geht's ja so ein bisschen auch berufliche Werdegänge, aber auch private Werdegänge und wie es irgendwie passieren kann, dass man wieder im Fichtelgebirge landet. So das Normalste der Welt ist es ja auch nicht. Daher die erste Frage an dich, Hanna. Also Hanna, wir beide haben 2013 Abi gemacht. Das ist jetzt schon fast ungewöhnlich lange her. Jedenfalls fühlt sich so ein bisschen an. Und wenn man jetzt so unseren Freundeskreis anschaut, so der Standardweg war Abi, Studium und dann sind jetzt alle irgendwie in Berufe gelandet. Wie war das bei dir?
Ja, also erstmal schön, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich total, bin auch ein bisschen aufgeregt, aber ich glaube, das legt sich. wir kennen uns seit dem Abi. Bei mir war das alles ein bisschen, ich habe erstmal mir keine weiteren Gedanken über meine Zukunft gemacht, bis ich mein Abitur in der Tasche hatte. Das war auch immer, habe mich halt so gut durchgemogelt und habe es dann auch ganz gut bestanden, aber ja, danach Frage Studium. Erstmal habe ich gedacht, ja, was genau wusste ich noch nicht so. Ich habe dann ein bisschen überlegt, sollte irgendwas mit Menschen sein, ein bisschen abwechslungsreich. Habe mich dann auch beworben und studieren angefangen bei Chemnitz und habe dort zwei Semester studiert. Ja, ein Semester eigentlich.
Und was hast du da studiert?
Pädagogik habe ich studiert. Und das war aber auch so ein bisschen, also ja, wie gesagt, ich habe halt einfach gedacht, ich mach mal was und fange das Studieren an. Aber ich bin ehrlich, in dem Moment war es auch eher so, ich probiere es mal aus, aber habe mich auch noch nicht so sehr damit beschäftigt, ob das jetzt genau das ist, was ich will oder ob es das ist, was ich beenden will. Ich habe einfach gedacht, ich probiere das jetzt mal aus und war auch eine tolle Erfahrung. Ich habe dort auch eine schöne Zeit gehabt, aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich wahrscheinlich eher der praxisorientierte Typ bin und dann recht schnell eigentlich mein Studium wieder abgebrochen.
Aber kannst du noch sagen, was so der ausschlaggebende Punkt war, zu sagen, nein, Studium ist jetzt nichts für mich, ich schaue mir einen anderen Weg aus und was es doch sein könnte?
Ja, ich habe schon irgendwie, also einen richtig ausschlaggebenden Punkt oder einen Grund gab es eigentlich so direkt nicht. Ich habe einfach gemerkt, ich habe nebenbei ja trotzdem auch direkt nach dem Abi sehr viel bei meiner Mom gejobbt in der Baustelle und war da auch schon immer so ein Typ, der einfach gern was gemacht hat und beim Studium, ich habe das gemerkt, ich war in dem Vorlesungssaal gesessen, ich habe da einfach mich nicht so motivieren können und ich habe irgendwie das Bedürfnis gehabt, irgendwas zu tun oder zu machen und dann ging das eigentlich so, hat sich das einfach so dahin entwickelt.
Und dann hast du ja quasi eine Ausbildung angefangen. Was war das für eine genau und wie kamst du überhaupt zu der?
Nachdem ich dann gesagt habe, okay, Studium, ich lasse das mal sein, es ist ja dann trotzdem auch, wenn du sagst, du studierst einfach weiter, jeder Student weiß, es ist dann trotzdem auch eine Kohle, die dann hängt und Wohnung und Organisation und ich bin da eher so ein Typ, wenn ich das nicht machen will, dann weiß ich das und dann lasse ich es auch. Und ich habe dann das aufgegeben, bin wieder nach Haus, habe dann, ich glaube, ein halbes Jahr bei der Mama ziemlich viel gejobbt und habe dann überlegt, naja, ich glaube, vielleicht probiere ich es mal mit einer Ausbildung, wenn ich eher so der Typ bin, eben, ich sag einfach mal, was zu schaffen und zum Werkeln. Und dann habe ich überlegt, was ich mache und bin irgendwie auf die Gastronomie gekommen. Ich glaube auch, weil meine Mama gesagt hat, schau halt mal, informier dich mal, vielleicht taugt es dir ja. Eine Freundin von uns, die war auch zu der Zeit gerade in der Lehre. Und dann habe ich gedacht, naja, Tegernsee wäre auch nicht so schlecht. Und habe mich dann einfach mal beworben, rund um den See, eigentlich so in den Häusern, wo ich gesagt habe, da kann ich auch gute Erfahrung mitnehmen und auch nicht nur den Beruf erlernen, sondern einfach auch was mitnehmen. Und dann ging das total schnell. Ich habe dann lauter Einladungen gehabt zum Vorstellungsgespräch, war da 2-3 Mal. Auch im Allgäu in einem Hotel, das hat mir auch ganz gut zugesagt, aber das ging alles dann irgendwie so schnell. Und dann habe ich aus dem Bauch raus entschieden, habe gesagt, naja, wenn die alle nicht lang fackeln und mich da einladen, dann ist es vielleicht auch ein gutes Zeichen. Obwohl ich aber auch nochmal ausholen muss, das muss ich auch noch sagen. Ich hatte mich davor nochmal beworben, das ist auch immer noch so ein kleiner, schlummernder Traum. Hebamme, das war auch immer so ein Beruf, den ich schon immer irgendwie im Kopf hatte. Aber das hat eben nicht so sein sollen. Da habe ich mich 2-3 Jahre hintereinander beworben und wurde da immer im Vornherein schon rausgekickt. War halt scheinbar lag das Glück nicht bei mir. Und dann habe ich gesagt, naja, dann probiere ich es jetzt nicht nochmal, weil irgendwann muss es ja auch mal weitergehen. Das habe ich immer so nebenbei probiert und dann beim Hotel in der Gastro, also Hotelfachfrau habe ich dann letztendlich gelernt. Da ging das dann innerhalb von 2 Monaten, da haben die mich eingeladen, habe ich mich einfach aus dem Bauch raus entschieden, ich mache das jetzt und dann ging es los.
Ja, du bist ja dann in der Tat auch bei einem sehr renommierten Hotel gelandet. Ich denke, man darf das hier schon so sagen. Das, wir haben immer gesagt, das Tegernsee am Tegernsee in Tegernsee. Wie sah denn da so die Ausbildung aus? So, was waren so die 2, 3 größten Schwerpunkte, die da deine Ausbildung ausgemacht haben?
Richtig, das Hotel, das Tegernsee, das ist ein ganz besonderes Haus, sage ich immer gern, wenn mich jemand fragt. Das hatte eine total schöne Entwicklung, kurz bevor ich dort angefangen habe zum Lernen. Von der Architektur her und von der Lage her auf jeden Fall ein Highlight. Auch nicht ganz so ein riesiges Haus, also das war mir auch wichtig. Ich wollte halt nicht in so einem riesen Bunker arbeiten, also habe mir da, denke ich, schon was Gutes rausgesucht. Ich hatte noch ein bisschen den Bonus, dass ich ja quasi vom Fach komme, in Anführungszeichen. Also jeder, der uns kennt, der weiß, dass wir schon immer…
Schon seit frühesten Tagen hinter dem Tresen standen.
Ja, wir sind halt damit groß geworden und ich bin dann in die Lehre gekommen und durfte quasi ein Jahr überspringen, eben durch Erfahrung und auch wegen Abitur und ja, einfach so. Das kennt, glaube ich, jeder, der eine Ausbildung macht. Habe dann im 2. Lehrjahr quasi angefangen und Schwerpunkte, also man macht ja alles durch im Hotel, also ich habe wirklich von Housekeeping, sprich Betten machen, Putzfrau, alles mögliche über Rezeption, Reservierung, Küche war ich auch 3 Monate, über Service, alles eigentlich gemacht, aber hauptsächlich waren es schon der Servicebereich, würde ich sagen, der einem oder mich persönlich wahrscheinlich am meisten geprägt hat, weil man einfach die meiste Erfahrung mitnehmen konnte. Mhm. Und das ist auch das, was letztendlich bei den Hotelfachfrauen, glaube ich, hängen bleibt. Einfach so diese praxisnahe Arbeit im Service, direkt an der Rezeption mit den Leuten sprechen, aufnehmen, begleiten. Das waren so die Punkte.
Also wenn ich es richtig verstehe, würdest du jetzt sagen, Service war so deine Highlight-Abteilung? Gibt es auch vielleicht eine Abteilung, wo du sagst, ach, darauf hätte man verzichten können?
Ja, das gibt's, glaube ich, immer.
Also klar, dass man mit durch muss, aber wo sagt, ach, naja, da drüben.
Ja, also komischerweise muss ich sagen, dass ich eigentlich jede Abteilung total genossen habe, weil ich wusste ja auch nicht, was auf mich zukommt. Ich meine, im Hotel zu arbeiten, das ist ja auch, also null vergleichbar mit dem, was wir jetzt hier arbeiten oder wie wir hier arbeiten. Ich würde sagen, im Service, da war ich einfach am sichersten, weil das ist das, was ich kann. Das ist auch das, wo ich am meisten den Zuspruch bekommen habe. Da hat mir jeder vertraut, weil jeder, der mich kennt, der weiß auch, dass ich einfach in der Hinsicht mit den Leuten, glaube ich, ganz gut umgehen kann und da auch eine Sicherheit und eine Ruhe ausgestrahlt habe. Und da haben die mir von Anfang an halt vertraut. Da war ich auch auf Augenhöhe mit den anderen Mitarbeitern. Es hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Und die anderen Abteilungen, ich muss sagen, das Housekeeping war zur Lehrzeit. Ich glaube, da kann jeder andere, der diese Lehre durchgemacht hat, vielleicht mitreden. Das war auch super spannend, weil man hat, man ist dort so in seinen Housekeeping-Klamotten rumgelaufen und hat dort halt die Zimmer gemacht, aber man hatte nicht so, man musste nicht präsent sein. Man hatte so seinen Arbeitstag und man wusste ganz genau, man muss einen Plan abarbeiten und danach warst du weg, dann konntest du machen, was du willst und dann am nächsten Morgen ging es wieder los. Es war so eine ganz unbeschwerte Zeit, sage ich jetzt mal. Aber Arbeitszeiten waren da natürlich auch, wenn du dann Frühdienst, da fängst du halt um 5:30 früh an und musst halt gleich mal schuften, das ist schon auch happig.
Das ist nicht ohne. Das schließt jetzt auch quasi gleich meine nächste und zu dem Punkt auch dann erstmal letzte Frage an dich an. Du hast ja jetzt den Vergleich quasi, ne? Einmal Ausbildung, einmal Studium. Wenn du sagen, die gegenüberstellst, wo siehst du da die Vor- und Nachteile?
Also ich glaube, das kann man ganz schön ausholen, das Thema. Man kann das auch ganz schön tot diskutieren. Aber wenn ich es jetzt so zusammenfasse, würde ich sagen, an der Ausbildung fand ich total gut oder toll, dass es sehr praxisnah war einfach. Also du hast halt einfach ganz genau gewusst am Ende vom Tag, was du heute gemacht hast, was oder wusstest auch vorher schon, was steht an, was hast du für Veranstaltungen. Es war mal mehr, mal weniger, aber hast halt einfach viel erlebt. Es war sehr abwechslungsreich. Beim Studium, ich glaube, Svenny, das kannst du ganz gut bestätigen. Du hast halt einfach eine Zeit im Studium, die man ja einfach nicht missen will. Also du hast halt gerade am Anfang die Leute, die du kennenlernst, die Partys, wo du mitmachen kannst, die einfach das Studentenleben, das kann man, als hat man als Azubi einfach nicht so. Da wirst du halt einfach mit als Arbeiter eingesetzt und es gibt natürlich, gibt's Azubis in dem Hotel oder auch im ganzen Tal, wo ich gearbeitet habe, aber das ist nicht zu vergleichen, als wenn du in irgendeiner Studentenstadt bist. Also ich glaube, da verpasst du halt einfach ein bisschen was. Und als Azubi, du arbeitest halt. Das ist halt nicht so, du hast mal Uni, du gehst mal in die Uni, schlenderst dahin, sondern wenn du da bist, dann musst du präsent sein, du musst halt was abliefern. Und das zeichnet letztendlich auch deinen Werdegang aus. Also am Ende, wenn du da rausgehst, wenn du deinen Wisch bekommst, dann zählt eigentlich das, was du dort abgeliefert hast. Und das sind halt 2 oder 3 Jahre, sage ich jetzt mal, kein Zuckerschlecken.
Ja, aber letztendlich danach zählt ja auch jeder Tag.
Natürlich,
ne?
Jeder Tag.
Aus meiner oder vielleicht aus der Lene Erfahrung dann, ja, natürlich muss man im Studium auch was leisten und auf Prüfungen und so weiter hinlernen. Aber wenn man mal einen schwachen Tag dabei hatte, so what?
Richtig. Und ich glaube, gerade in der Ausbildung hast du einfach so diese, da nimmst du einfach ein bisschen was an Lebenserfahrung mit, denke ich. Also das sag halt ich jetzt einfach so. Du bist da auf dich gestellt, du gehst da rein und musst dich beweisen. Und das, was du ablieferst, das zählt nur dein eigenes. Und keine, also Prüfungen natürlich auch, aber die Schule war jetzt nicht so das Problem, muss ich sagen. Das ging dann eigentlich nebenbei ganz gut. Aber ich hatte dort einfach total viele Türen, die mir aufgemacht worden sind, was ich erleben konnte. Und für mich war es einfach eine total gute Lebenserfahrung.
Ja, vielen Dank soweit. Erstmal und jetzt quasi zur zweiten Schwester, der großen Schwester.
Ja, gerne.
Also wir wollen ja heute auch so ein bisschen das Thema aufgreifen, dass es ja wirklich durchaus auch eine mutige Entscheidung ist, okay, Rolle rückwärts oder irgendwie auch vorwärts. Wir landen alle wieder im Fichtelgebirge, aber dann auch noch, verzeiht mir den Ausdruck, den Arsch in der Hose zu haben, zu sagen, aber ich traue mich auch sogar in eine Selbstständigkeit herein. Und da ist die Lena nämlich auch quasi in den Startschuhen zu was Neuem, aber auch kurz zu ihrem Hintergrund. Lena, du hast Landwirtschaft studiert, ist das richtig?
Ganz genau.
Wie kommt man da drauf, Landwirtschaft zu studieren?
Also ich glaube, die mich kennen, die sagen, hey, hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Wir sind ja in Hauenreuth groß geworden, ein ganz kleines, schnuckliges Dorf. Und wir waren von Anfang an umgeben von Tieren. Also Hund, Katz, Maus sowieso, dazu halt noch Schaf, Huhn, Hühner kommen ja später nochmal drauf, die habe ich schon im Puppenwagen umeinander geschoben, Hasen und Schwein, alles ist rumgelaufen. Und so war der Bezug quasi immer zu den Tieren da, zur Natur da und deswegen die Wahl zum Landwirtschaftsstudium.
Also klar, auch so die Verbundenheit zu draußen sein, Natur, Tier, Haus, Hof.
Genau, also wir waren nur draußen unterwegs. Es gab selten einen Nachmittag, dass wir gesagt haben, wir würden heute gern Fernsehen schauen. Dann waren wir eigentlich krank, wenn wir sowas gesagt haben.
Also ich habe immer gerne Fernsehen geschaut.
Du warst zu wenig bei uns. Nee, wir haben das aber auch gemerkt. Also unsere Freunde, die wollten immer zu uns. Wenn wir mit Freundinnen was ausgemacht haben, hieß es immer, können wir bitte zu euch kommen, weil wir können raus, wir können zu die Tiere, wir können was erleben. Ja, das hat also mich von klein auf geprägt und ich wollte studieren. Ich habe gesagt, ich möchte es auch auf jeden Fall probieren. Ich möchte dann was Naturverbundenes, was mit Tieren machen. Und deswegen war dann Landwirtschaft die Wahl und auch die richtige.
Auch mit der Aussicht, dass man, also wenn ich mir ja so typisch Landwirtschaft vorstelle, ja, inzwischen habe ich auch gelernt, dass das ein viel breiteres Spektrum ist als Bauer oder Bäuerin am Hof, sondern dass das viel, viel weiter geht und noch in ganz viele Bereiche man da einen Platz quasi als, sagt man dann, bist du dann Landwirtin, als Landwirtin findet?
Ja, also wie gesagt, du hast es gesagt, man ist danach sehr breit aufgestellt. Ich habe auch eigentlich alles gemacht, so, also nicht alles, aber so Teilbereiche abgedeckt. Ich habe wirklich das ganz Klassische auf dem Hofarbeiten gemacht, wo man wirklich früh aufsteht.
Also die Frage brennt jetzt quasi in mir. Hast du auch mal deinen Arm in den Kuhpo gesetzt?
Ich bin ehrlich, ja.
Und wie war's?
Der Hintergrund dazu ist, ich ganz praxisnah, ich habe einen Eigenbestandsbesamerkurs gemacht.
Und dann muss allein man dann, der Name ist es ja schon wert, das zu machen.
Wie gesagt, gehört dazu, die Tiere sollen ja auch wieder trächtig werden und nicht jeder hat einen Deckstier im Stall mitlaufen. Und wenn man die Tiere halt selbst besamen kann.
Ich würde gerne jetzt ein bisschen erwachsener sein, aber ich muss trotzdem lachen.
Ich auch, leider Gottes. Nee, da gehört es natürlich dazu und es ist absolut okay.
Ja. Aber eine Frage würde mich da jetzt schon auch interessieren, ganz ehrlich. Der Beruf, so wenn ich jetzt als, sage ich mal, Außenstehende draufschaue, dann ist es doch ja durchaus ein Beruf, der von Männern dominiert wird. Also so im großen Ganzen. Wie ist es da als Frau reinzustolpern, sage ich mal, oder reinzugehen und man vor allem eben mit Männern zu tun hat?
Es war für uns kein Problem, aber man hat es im Studium auch gemerkt. Ich würde sagen, 2/3 waren Männer, 1/3 Frauen, obwohl jetzt der Anteil an Frauen immer mehr wird.
Ach ja? Ja. Was glaubst du, woran das liegt?
Ich glaube, weil sich einfach dieses Landwirtschaft ein wenig geändert hat. Also wie du auch sagst, man hat dieses Gefühl Landwirtschaft, Bauer, aber da steckt eben viel mehr dahinter. Und jede Frau hat auch einen Vorteil, der Mann hat einen Vorteil. Und ich sage, vielleicht sind die Frauen bei Tieren ein wenig einfühlsamer und können vielleicht mit den Tieren besser. Der Mann ist eher da auf die Maschinen getrimmt. Und die Frauen trauen sich jetzt auch einfach mehr zu sagen, ich studiere Landwirtschaft oder ich mache Ausbildung als Landwirt. Also das ist einfach auf dem aufsteigenden Ast und der Frauenanteil wird immer mehr, was ich sehr gut finde.
Da bin ich auch stark dafür. Ja, jetzt quasi seid ihr beide wieder hier gelandet, auch recht fest verwurzelt im Fichtelgebirge und eben, was ich wirklich interessant finde, letztendlich sind wir ja hier in einem Landkreis, der immer kleiner wird. Also nicht flächenmäßig, aber immer weniger Menschen leben hier. Und sich da dann zu trauen, zu sagen, ich mache mich selbstständig. Hanna, du im Bereich Gastro, ich denke, das ist über die Landkreisgrenzen bekannt. Ein gut gehendes Gasthaus, Restaurant, da gibt es noch weitere. Wirtshaus?
Ein Wirtshaus ist gut.
Wirtshaus ist das bessere Wort. Zu führen. Und Lena, dazu vielleicht nachher noch 2 Worte, ein Hühnermobil aufzumachen. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob aufmachen das zu installieren.
Vielleicht sich eins anzuschaffen und vielen Hühnern ein tolles Leben zu ermöglichen.
Genau, also das ist ja ein bedeutender Schritt und sich das wirklich auch zu trauen. Hanna, was hast du vom Tegernsee mitgenommen quasi, dass du sagst, ja, was das mache ich jetzt oder ich mache es mit meiner Familie oder wir gehen jetzt den Schritt, ich gehe wieder zurück nach Hause und traue mich das hier selbstständig ein Wirtshaus zu führen.
Also vorab muss ich sagen, dass ich eigentlich nicht so der Typ bin, der so extrem vorausplant. Also bei mir kommt es eigentlich immer so, wenn sich eine Tür öffnet und ich der Meinung bin, das bringt mich jetzt weiter oder das passt jetzt, dann mache ich das einfach. Und so war das in dem Fall auch. Also über das Wirtshaus, das wir gerade gesprochen haben, da war das auch so ein Telefonat. Da hat meine Mama mich angerufen und hat einfach so gesagt, sie möchte ein Wirtshaus machen und sie könnte ein bisschen Unterstützung gebrauchen und ob ich da nicht mal drüber nachdenken will. Und ich habe Also im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte auch noch ein, zwei Jahre bestimmt am Tegernsee gut aushalten können. Aber das Leben dort war natürlich, alle, die schon mal am Tegernsee waren, die wissen das auch. Das wird geprägt durch die ganzen Urlauber drumherum, egal ob es die Münchner sind oder andere. Das ist ein sehr stressiger Ort, wenn man nicht die anderen Orte kennt, wo man hin sollte, wenn zu viel los ist. Ich glaube, leben wollte ich dort sowieso nicht. Und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, die Chance, direkt nach der Lehre mal so ein Wirtshaus mit nicht aufzubauen, ist blöd, aber halt mit hochzupushen, das einfach zu entwickeln, voranzubringen, auch zu renovieren und einfach neu loszulegen.
Ja, ich erinnere mich noch, als wir da ganz am Anfang mal drin waren, wo wir dachten, was soll das denn mal werden? Und jetzt weiß man, wie es aussieht. Und es ist ein toller Ort geworden.
Genau, und ich glaube, das hat dann einfach so in mir ein bisschen so einen Reiz geweckt, dass ich einfach gesagt habe, naja, nein sagen will ich da eigentlich nicht, beziehungsweise ich will mir auch die Erfahrung einfach nicht nehmen lassen. Und da hatte ich noch gar nicht so im Hinterkopf irgendwie so, ich gehe wieder ins Fichtelgebirge zurück. Das war so eher das, was dann im Laufe der Zeit gekommen ist, als ich wieder hier war. Ich habe eigentlich in dem Moment eher so wirklich nur über den Job nachgedacht und so, das öffnet mir jetzt in der Hinsicht die Tür, dass ich einfach die Erfahrung, die ich sammeln konnte, wirklich für mich auch umsetzen kann, weil ich bin gekommen, die Lena kann es ganz gut bezeugen, ich war ja mit dir, Svenny, noch ein bisschen unterwegs, wir waren noch ein bisschen schlendern im Urlaub.
Das war ein schöner Urlaub.
Genau, da habe ich mir nochmal eine Auszeit genommen mit der Svenny zusammen auch und mit noch einer Freundin und dann habe ich gesagt, na jetzt krempel mal die Ärmel mal hoch und fangen wir mal an. Und da bin ich zurückgekommen und das Bräustüberl war eigentlich schon im vollen Gange und die Bude war voll und alle hatten schon irgendwie so eine Erwartung, also jetzt nicht direkt an mich, aber jeder wusste, okay, da kommt noch die Tochter, die das auch wirklich mitmachen will, weil dass die ganze Familie mit inbegriffen ist, das weiß ja, glaube ich, auch jeder, dass da jeder mit hinlangt und mithilft, aber bei mir ist es halt trotzdem, ich trage da mittlerweile auch eine Verantwortung und hab da auch was zu sagen und bin einfach der verlängerte Arm meiner Mutter. Und das war damals eben einfach so, ich bin da angekommen und jeder wusste schon, die kommt und die wird das jetzt erstmal machen. Ja.
Also davor in der Tat allen Respekt einfach, weil so blöd es klingt, man hätte es ja durchaus auch einfacher haben können. Als selbstständig, das Sprichwort oder sag ich mal, so blöd man es wieder sagt, immer sagt, selbst und ständig, das ist halt durch und durch auch wahr. So wie ich euch auch immer kenne, ihr seid immer da und macht das aber immer auch mit einer Professionalität und Hingabe. Deswegen bewundere ich das auch immer sehr und vor allem eben diesen Mut zu haben, okay, ich gehe wieder zurück, obwohl mir eigentlich ja die Welt offen stehen würde. Du hättest ja auch in jedes Land dieser Welt gehen können mit deiner Ausbildung oder sonst wo.
Das stimmt. Aber jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte vorher. Es ist halt bei mir auch so gewesen, ich habe dann irgendwie auch so einen Stolz gehabt zu sagen, ich stapfe da irgendwie oder gehe in die Fußstapfen da so meiner Mutter oder kann da einfach mit anpacken, weil ich einfach weiß oder wir wissen das, dass das, was meine Mama oder unsere Mama quasi anschubst, das wird eigentlich immer ganz gut und da hat, oder das Bräustüberl hat jetzt, das hat so viel Potenzial und es ist so ein wunderschöner Ort und gerade eben, das ist mir dann auch eigentlich so im Laufe des ersten Jahres so bewusst geworden, dass das, was wir hier schaffen, auch den Leuten geben, das ist halt was Einzigartiges hier, das gibt's halt nicht nochmal und das macht mich halt total stolz, dass ich da...
Das finde ich interessant. Glaubt ihr, dass ihr mit eurer Arbeit vielleicht auch Menschen... Also das Fichtelgebirge so bereichern könnte, dass vielleicht Leute sagen, ach Mensch, da will ich hin?
Also ich glaube, dass jemand jetzt sagt, nur wegen am Bräustüberl, da will ich hin oder wegen uns. Das ist wahrscheinlich, unwahrscheinlich würde ich jetzt sagen, dass es jemand deswegen entscheidet. Aber ich glaube, wir tragen schon einen Teil dazu bei, dass wir die Region hier um einiges interessanter gestalten.
Ja. Und vielleicht auch vielen so einen Rückzugsort schaffen können, gerade jetzt in dem Sommer auch, unter Corona-Bedingungen, war das wieder eine kleine Oase, wo man mal kurz auch die Welt vergessen konnte. Die Kinder konnten Hühner und Hasen anschauen, man ist gut bewirtet worden, man hat ein leckeres Essen bekommen. Es war einfach so ein bisschen, wo die Leute, glaube ich, sagen, jetzt mal weg vom Alltag und wir haben jetzt so ein kleines Urlaubsgefühl, obwohl wir eigentlich nur 2 Kilometer von der Haustür weg sind.
Da kommen wir gleich dahin, weil in der Tat war im Frühjahr, als alles zu hatte, Lena, du eigentlich mein persönlicher Anlaufort, weil
es kommt.
Es seit März, April irgendwann, ich glaube eher April.
Ja, April ist losgegangen.
Man bei dir ja Hühnerpatenschaften übernehmen konnte. Und da habe ich natürlich mir sofort einen Hahn gekrallt, den schönsten Hahn der Welt. Wie kamst du auf die Idee zu sagen, ich mache da jetzt ein Hühnergehege und inzwischen ist es ja viel noch größer geworden, das Vorhaben. Erzähl doch mal.
Es ist eigentlich ganz einfach. Ich bin ja wieder zurückgekommen. Das heißt, ich war nach dem Studium noch im Allgäu unterwegs. War dort in der Praxis tätig, Milchviehberatung und auf dem Hof mit Kühen unterwegs. Und bin dann wieder heimgekommen und ich hatte dort meine eigenen Hühner und habe gesagt, wenn ich wieder heimziehe, dann nehme ich meine Hühner natürlich mit. Und so kam es dann auch. Ich bin eines Tages heimgefahren mit 25 Hühnern im Auto, in Kisten verpackt.
Das war wirklich so.
Das ganze Auto hat eine Woche nach Huhn gestunken und überall waren Federn zwischendrin.
Also mein Hahn, der riecht nur nach Rosen.
Ja, der Fürst von Metternich. Müssen wir auch mal anmerken, dass er einen wunderschönen Namen hat.
Natürlich.
Ja genau, und so kam es dann, ich habe gesagt, wo stelle ich die Hühner hin? Ich hätte sie auch zu uns nach Breitenbrunn tun können, kein Problem, aber ich habe gesagt, nee, die kommen mit ins Bräustüberl, das ist einfach super Sache. Naja, und im Frühling fangen die wieder richtig schönes Legen an und ich hatte dann Eier ohne Ende und habe gesagt, ich kann so viel nicht verbrauchen, wir in der Familie verbrauchen auch nicht so viel, tue ich doch den netten Leuten was Gutes und habe dann einfach gesagt, hey, Hühnerpatenschaften, ganz einfach, sucht euch ein Huhn aus, ich habe ganz bunte Hühner, also jeder hat ein individuelles Huhn, gibt dem Huhn einen Namen und dafür zahlt man einmal Futtergeld und dann kriegt man Eier dafür. Genau, so ist es angelaufen und Svenny, du warst eine der Ersten, die sofort gesagt hat, ich bin dabei.
Ja, wie gesagt, das schönste Huhn im Stall. Hahn, Entschuldigung.
Einer der vier Gockel.
Ja, und diese Idee, die im Prinzip ja jetzt erstmal in einem Bauwagen eben auf dem Gelände bei euch stattgefunden hat, ist jetzt inzwischen größer geworden und wird jetzt Anfang nächsten Jahres noch größer. Was ist da dein Vorhaben?
Genau, also wie gesagt, vorher war ich Kuhverrückt, kann man sagen. Die Kühe konnte ich leider nicht mitnehmen, als ich umgezogen bin.
Also neben den 25 Hühnern hätten bestimmt auch noch 10 Kühe ins Auto gepasst. Ich hätte da kein Problem gesehen.
Ja, genau. Und mir hat einfach, also ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind mit Tieren groß geworden und Hühner haben mich schon immer begleitet. Es gibt wirklich Bilder, da habe ich statt einer Puppe ein Huhn im Kinderwagen liegen. Und habe das durchs Dorf geschippert und dann habe ich gesagt, wenn es mit den paar Hühnern schon so gut klappt und mich haben so viele gefragt, wo kriegt man einfach gute Eier her von glücklichen Hühnern? Und dann habe ich gesagt, ich kenne dieses System der mobilen Hühnerställe, die sind im Allgäu schon sehr stark verbreitet. Und habe gesagt, das ist eigentlich eine super Sache. Und habe mich jetzt dafür entschieden, mir auch eins anzuschaffen. Das kommt jetzt Anfang Februar, da ziehen dann gute 200 Hühner ein. Und dann habe ich auch immer genug Eier für alle. Und genau, das ist der Hintergedanke.
Ja, das ist schon wild. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich inzwischen, ich konnte mit Hühnern und so weiter, das waren für mich einfach Tiere, die da sind und ich hätte nicht gedacht, dass ich so eine Liebe dazu entwickeln kann.
Es sind tolle Tiere.
Besonders, ja, belassen wir es, ich will nicht noch weiter meinen Hahn pushen.
Also kommt vorbei, der kleine schwarze Gockel mit einer großen weißen Haube.
Das ist er. Manchmal trägt er auch Krone.
Es lohnt sich auf jeden Fall mal zu kommen, weil allein der Hühnerstall, weil es sind auch ganz tolle Fotos da drauf geklebt. Also alle, die mal den tollen Hühnerstall in Schimbrunn angucken wollen, es lohnt sich einfach mal vorbei zu spazieren.
So, ja, erstmal soweit dazu. Jetzt kommen wir eigentlich so, sage ich mal, zu einem Bereich, der sicher auch so unsere Hintergründe wichtig sind, aber auch so generell, also in dem Podcast jetzt bei Hergehört, wollen wir ja auch so erforschen, sage ich mal, oder was so Hintergründe, Beweggründe sind. Und wenn ich, bisher habe ich es in jedem Podcast durchgezogen, dass ich irgendwelche Studien benenne, die ich dann nie wörtlich parat habe, aber dann immer in den Shownotes, also einfach beim Podcast nachschauen, mit eintrage. Quasi mal so Bauchfrage an euch. Wir sind ja jetzt alle so Jahrgang Anfang, Mitte 90er Jahre, also die Generation Y. Und dieser Generation werden so einige Eigenschaften, sage ich mal, zugeschrieben. Und mich würde jetzt interessieren, ob ihr euch da wiederfindet. Also da gibt es dann die Generation Z und so weiter, die kommt dann danach. Zum Beispiel wird der Generation Y zugeschrieben, dass Verbindlichkeiten sehr, sehr wichtig sind. Was bedeutet für euch Verbindlichkeiten, Abgemachtes?
Also wenn ich jetzt mal für uns alle, glaube ich, sprechen kann, ich glaube, wir sind eigentlich alle die Spontanen und nicht so die Verbindlichen. Also würde ich sagen, auf uns trifft es jetzt nicht ganz so arg zu, aber das macht ja auch nichts. Weil wir, wie die Hanna vorhin auch schon gesagt hat, Bauchgefühl, wir haben dann eine gute Intuition, würde ich sagen. Das hat uns die Mama auch nicht beigebracht, aber irgendwie auch mit so gelehrt. Und so also ganz strenge Verbindlichkeiten ist jetzt nicht, was heißt nicht so unser Ding, aber wir machen halt auch mal aus dem Bauch raus.
Ja, ich denke, dass also eine gewisse Verbindlichkeit hat oder braucht ja jeder Mensch einfach. Das ist ja egal, ob das ein fester Job ist oder einfach weiß, wo man hin kann. Aber ich glaube, wir, also jetzt, wenn ich nur für uns spreche, aber auch für dich, denke ich, Svenny, weil wir kennen uns trotzdem auch ganz gut, wir sind halt einfach Macher. Wir sind halt die Leute, die einfach sagen so, es gibt die Situation oder es gibt jetzt ein Projekt und dann gucken wir mal, was es für Gegebenheiten sind und dann probiert man es einfach aus. Und auch wenn man dann im Nachhinein sagt, ja, okay, war jetzt nicht so unser Ding oder probieren wir uns mal an was anderem, dann ist es auch eben nicht schlimm. Das ist halt eine Erfahrung und diese Verbindlichkeit brauchen wir einfach so, glaube ich, nicht. Das gibt uns halt auch nicht eine gewisse Bestätigung oder.
Vielleicht ist es auch so ein Stück weit Vertrauen, dass man sagt, wenn ich jetzt was anreiße und anleihe, dann sind noch Leute dabei und ich bin nicht allein. Ist es vielleicht auch in die Richtung?
Ja, bestimmt auch. Also finde ich schon. Es ist so, also gerade wir sind ja eher als Familie so, ich glaube, da gibt es selten Situationen, wo man wirklich mal was macht, wo man so voll auf sich gestellt ist oder sich nicht vorher irgendwie mal einen Rat einholt.
Nee, also da haben wir eigentlich immer den Rückhalt, wie gesagt, aus der ganzen Familie, egal was wir anpacken.
Jetzt habt ihr schon das nächste Stichwort genannt. Ihr könnt es mir glauben oder nicht, aber das steht quasi als zweiter großer Begriff der Generation Y.
Du sagst es so toll.
Ja, ich denke mir jetzt jedes Mal eine neue Betonung aus. Dass ein ganz hohes Gut die Familie ist. Und wenn man von euch spricht man als die Meierhöfers. Wie habt ihr das in den vergangenen Jahren oder auch jetzt erlebt? Was bedeutet Familie für euch?
Also Familie, wie gesagt, wir sind ja vier Kinder. Wir haben schon immer ganz enge Bindung. Ich glaube, also uns kennen ja auch viele und wir sind auch immer viel miteinander unterwegs. Wir können uns eigentlich immer auf die Geschwister verlassen. Wir konnten uns immer auf unsere Eltern verlassen. Vielleicht aber auch, weil wir eben von Anfang an schon so ein gutes Team sind. Also die Mama hat mit der Baustelle angefangen. Das ist jetzt 15 Jahre her. Das schweißt natürlich auch zusammen, wenn man eine Gastronomie hat und eigentlich Kinder, die noch nicht so alt sind. Und also Familie, würde ich sagen, bedeutet bei uns schon wirklich sehr viel. Und selbst wenn es einmal kracht, aber das tut es, glaube ich, in jeder Familie. Und gerade in der Familie, die wo jeder seinen eigenen Kopf hat und jeder sagt, hey, das könnte man machen oder das könnte man machen, da kracht es halt einmal öfter. Aber im Endeffekt sind wir alle füreinander da und packen auch alle miteinander an.
Ja, du hast es auf jeden Fall schon mal ganz gut gesagt. Was ich vielleicht noch hinzufügen will, ist gerade so, Svenny, das kannst du auch wieder bestätigen, weil du warst ja auch schon viel mit uns auch unterwegs, egal ob es Urlaube waren oder auch beim Weggehen, wie auch immer.
Immer am Stissel.
Immer am Start. wir sind halt, also ich glaube von Anfang an, geht im Dorf los, wo die Lena gesagt hat, wir sind zusammen im Dorf, da ist kein Kind irgendwo im Garten sitzen gelassen, da sind wir zusammen um die Häuser gezogen, dann sind wir zusammen durch die Kneipen, dann sind wir zusammen in der Schule gewesen, zusammen Sport gemacht. Also der Verbund war, glaube ich, schon immer da. Und für mich persönlich ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil für mich ist quasi, meine Familie ist auch mein Job. Also meine Mama ist meine Chefin und das ist ein ganz schmaler Grat dazwischen. Also da dreht sich alles eigentlich immer so um dieses Thema und deswegen, da werden Entscheidungen, auch wenn man es vielleicht manchmal nicht sollte, auch familienintern entschieden oder es wird ganz viel diskutiert, egal ob das im Beruflichen ist, dann werden sich Meinungen eingeholt und das natürlich eigentlich immer bei den Ängsten. Das ist beim Papa, bei den Geschwistern, meine Bezugspersonen sind, wenn es nicht gerade du bist, Svenny, dann ist es halt meine Schwester, die Lena oder die Martha. Also ich glaube, Familie ist bei uns persönlich, weil es einfach auch so eine spezielle Handschrift hat, eigentlich was ganz Besonderes, würde ich jetzt mal sagen.
Also
übergreifend.
Sicher auch mal herausfordernd, aber letztendlich auch ein sehr eng, um in Bildern zu sprechen, ein sehr engmaschiges Netz. So.
Ja. Total.
So als letzten Überbegriff, sage ich mal, der Generation Y.
Es wird immer besser.
Ja, das ist jetzt auch das letzte Mal. Was unserer Generation, unseren Jahrgängen zugeschrieben wird, die Work-Life-Balance. Was fällt euch als erstes zur Work-Life-Balance ein?
Soll ich? Bist du?
Hat man das überhaupt, wenn man selbstständig ist?
Also ich muss sagen, dieses Thema Work-Life-Balance, das hatten wir gerade auch letztes Jahr, also bei mir war das ganz oft Thema, weil ich auch, als ich bin 2017 war das, wieder hierher gekommen und es gab auch ganz viele Leute, die zu mir gesagt haben, was machst du denn, jetzt arbeitest du da in der Gastro, du hast überhaupt keine Zeit mehr, du kannst nirgends mehr dabei sein und so weiter. Wir haben auch schon oft drüber geredet, was so eine Work-Life-Balance ausmacht. Ist natürlich im selbstständigen Bereich oder gerade in der Branche, was Gastro angeht, schwierig, aber manchmal sogar noch intensiver, würde ich sagen. Wir arbeiten halt antizyklisch. Wir arbeiten genau dann, wenn andere sich bespaßen wollen und einfach mal die Seele baumeln lassen wollen. Und das ist auf der einen Seite ist es ziemlich anstrengend. Gerade halt, ich bin jetzt Mitte 20 und habe Anfang 20 quasi da angefangen und habe mir dann schon zwischendurch gedacht, so immer wenn ihr dann um die Häuser zieht oder euch irgendwo trefft, dann bin ich halt quasi woanders gefragt. Aber das verfehlt auch öfter mal, aber jetzt gerade so im Laufe der Zeit, gerade hier im Fichtelgebirge, glaube ich, kann man so diese Work-Life-Balance ziemlich gut einpendeln. Also, ich weiß nicht, Lena, wie du das so findest
oder siehst. Ja, auf jeden Fall auch so. Und ich denke halt, wenn man seinen Job gern macht und wenn man selbstständig ist, sollte man seinen Job auf jeden Fall gern machen, weil man einfach viel mehr Verantwortung trägt. Und ich bin jetzt nicht so selbstständig wie die Hanna, aber Landwirtschaft ist halt auch ein
Fulltime-Job.
Fulltime-Job. Und wenn man das gern macht, finde ich, braucht man gar nicht so viel Ausgleich auch. Weil man ist, wie gesagt, man ist gern dabei, man ist mit Herzblut dabei. Und ist, wie die Hanna gerade angedeutet hat, Fichtelgebirge bietet so viele Möglichkeiten. Also wenn wir uns mal schnell aufs Radl hocken und nach einer Dreiviertelstunde von der Kösser wieder runterkommen, ist für uns schon ganz viel Work-Life-Balance geschehen, wofür andere 2,5 Stunden Zeit brauchen. Ja,
die Dreiviertelstunde schaffst du aber auch nur mit deinem E-Bike.
Jetzt schaffe ich, ja, jetzt nur noch mit E-Bike. Früher habe ich es immer geschafft. Aber ja, ich war mal schnell unterwegs.
Nee, aber ich finde interessant, was ihr sagt. Vielleicht ist es da auch, dass man den Fokus, okay, ja, Work-Life und so weiter, aber dass man das Zauberwort natürlich die Balance zwischen beiden ist. Ich war letztes oder vorletztes Jahr eben in einer Ausstellung, da war dann groß auf dem Boden geklebt, Freizeit ist wichtiger als Arbeit. Und da habe ich gedacht, das hänge ich mir jetzt über meine Tür. Aber es ist in der Tat der Ausgleich, wie ihr gesagt habt. Also wenn ich das eine gut mache oder gerne mache, gehe mir in meiner Arbeit auf, dass das dann vielleicht mich auch gar nicht so belastet. Gleichzeitig merke ich es bei mir ehrlicherweise auch, wenn ich meinen Freizeitausgleich nicht habe, bin ich nicht gut in meiner Arbeit.
Ja, und nochmal zum Einhackeln kurz. Also die Martha, die Jüngste von uns, die ist ja auch viel im Bräustüber mit. Jetzt hat sie zum Studieren angefangen, aber über den Sommer war sie auch viel mit da. Und da gab es halt Abende, wo dann die Hanna, die Martha und ich miteinander gearbeitet haben. Und das ist auch wieder so Geschwisterzeit. An der Hanna hängt in dem Moment zwar die größte Verantwortung und sie ist meistens auch schon vor uns da. Aber am Abend, wenn dann der Stress ist, wo man eigentlich denkt, wie schafft ihr das den ganzen Abend, hat man eigentlich einen Spaß, weil man arbeitet auch Hand in Hand. Man versteht sich blind und das gibt ja auch viel. Das ist einfach auch eine schöne Zeit.
Ja, was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, dass man, also Work-Life-Balance, ich glaube, also wenn es jemanden gibt, der wirklich weiß, was genau oder wo genau diese Grenze liegt, was eine was Work-Life-Balance ausmacht, den würde ich gerne mal kennenlernen. Weil ich glaube, dass es ein Thema ist, das bewegt sich ja auch ständig. Also und
wahrscheinlich auch höchst individuell.
Ja, und bei uns denke ich auch, also das habe ich gerade im letzten Jahr gemerkt. Ich muss sagen, ich habe mich ja auch in den letzten Jahren auch so weiterentwickelt, nicht nur jobmäßig, sondern bin einfach auch erwachsener geworden. Man entwickelt sich einfach weiter und ich habe gerade im letzten Jahr erstmal gemerkt, was es bedeutet für uns in dem Job und auch in dem Alter oder speziell in unserem Kreis, was das Work-Life-Balance bedeutet. Und ich glaube, man muss auch irgendwann mal, dass man das auch irgendwann akzeptieren muss, was man halt gern und gut macht. Und dann, wenn das Spaß macht, dann akzeptiert man auch, dass man zum Beispiel antizyklisch arbeitet, so wie es bei mir ist. Wenn man oder diejenigen, die auch oft bei uns im Biergarten, gerade im Sommer sind, die wissen, dass das ein Erlebnis ist und dass das auch, so kommt es zumindest, denke ich, auch rüber, gerade für uns, die dort arbeiten oder die das halt machen, auch ein Erlebnis ist. Das, was wir so im Biergarten erleben, gerade weil es so familienspezifisch ist, ist halt auch jeden Tag ein Erlebnis. Es gibt natürlich Tage, die will man am liebsten mal streichen, weil es einfach anstrengend war und ja, oder einfach mal kein guter Tag war. Aber das, was wir so intern erleben, Lena hat es auch schon angesprochen, das ist ein Familienerlebnis, das ist ein, jeden Tag kommt was anderes, das ist ein Schauspiel für uns eigentlich. Und wenn man das mal akzeptiert und wenn man das gern macht, dann findet man, glaube ich, die Work-Life-Balance bei uns gut, ohne die immer ausgleichen zu müssen.
Das ist schön, schön zu hören auch. Lena, du hast es vorhin auch schon angerissen, beziehungsweise Hanna, du auch, dass das Fichtelgebirge durchaus auch ein Punkt ist, der zur Work-Life-Balance beispielsweise beitragen kann. Was unterscheidet denn das Fichtelgebirge zu den ganzen Orten, wo ihr bisher gewohnt habt?
Es ist einfach total heimisch hier, man kennt sich hier aus, wir sind hier groß geworden und was unterscheidet zu den einfach die Gegend und die Natur, die wir hier haben? Also das finde ich einfach klar, wir könnten auch in die Berge gehen, da hat man auch die Alpen oder wunderbare Landschaft. Aber hier ist es einfach, hier haben wir so versteckte Ziele, die man erreichen kann, die sind einfach traumhaft. Es gibt natürlich auch die Hausberge, wie jetzt die Küsseine bei uns. Aber man kann hier so viel erleben, so vielfältig. Man kann sich aufs Mountainbike setzen, man kann sich aufs Rennrad hocken, man kann in einem Bergsee springen, man kann aber auch in ein normales Freibad. Also ich glaube, diese Vielseitigkeit, die wir hier haben, ohne dass wir überlaufen sind, das ist einfach ein Traum.
Ja, das Fichtelgebirge ist für mich so ein, ich vergleiche das trotzdem auch immer gern mit dem Tegernsee, weil viele, es gab bei mir ganz oft die Begegnungen in den ersten ein, zwei Jahren, deswegen ist es mir persönlich auch schwer gefallen, so einfach Fuß zu fassen oder zu akzeptieren, dass ich jetzt hier bin und im Fichtelgebirge halt bin, weil ich ganz oft so den Satz gehört habe, oh, warum bist du nicht am Tegernsee geblieben, das ist doch so wunderschön. Und ich muss sagen, also es ist wunderschön da und ich habe das auch genossen und ich fahre da auch total gern hin. Aber ich finde, das Fichtelgebirge ist ein bisschen einzigartig, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil, also es mir persönlich gibt es einfach so eine gewisse Vertrautheit. Also das habe ich aber auch alles erst in den Jahren, wo ich jetzt wieder zurückgekommen bin, irgendwie schätzen gelernt und lieben gelernt. Man hat einfach hier, also das Fichtelgebirge hat auch eine gewisse Persönlichkeit, würde ich sagen. Das ist einfach, wie es Fichtelgebirge halt ist, es ist rau, ehrlich, aber einfach, also nicht nur das Fichtelgebirge, sondern auch die Charaktere und die Leute, die hier wohnen, das ist sehr speziell, aber mir persönlich vertraut und man fühlt sich einfach heimisch. Und gerade so, wenn man die Gegend anguckt und das Fichtelgebirge, ich bin sehr viel und gern draußen unterwegs, weil ich halt vormittags sehr viel Zeit habe, tagsüber sehr viel Zeit habe, egal ob es im Sommer oder jetzt auch im Winter ist. Sportlich gesehen hat man hier alle Türen offen. Man kann alles machen, egal ob es Skifahren ist, Radlfahren, das hast du auch schon gesagt, Lena. Und was für mich so das Highlight ist oder warum ich es lieben gelernt habe hier und eigentlich auch nicht mehr missen möchte, ist einfach diesen Raum, diesen Freiraum, den man hier hat. Das merkt man ganz besonders jetzt auch im letzten Jahr. Wir waren ja Corona-bedingt sehr eingeschränkt, aber ich muss sagen, uns geht's hier sehr gut und wir haben alle Türen offen. Wir haben eigentlich, jeder hat fast einen Garten, jeder hat den Raum rauszugehen. Und wenn es nicht direkt vor der Tür ist, dann geht man in den nächsten Wald. Es gibt herrliche Luft, es gibt einfach die Freiheit hier. Und das ist einfach was, das kann einem, glaube ich, sonst nichts anderes geben oder kein anderer Ort so direkt geben.
Mhm. Freiraum Fichtelgebirge kriegt eine neue Bedeutung in der Hinsicht.
Allerdings, allerdings. Ja, da schließt sich quasi eigentlich schon meine Frage mit an. Aktuell wird ja auch auf Landkreisebene darüber diskutiert, ob man den Namen von unserem Landkreis umbenennt. Also vom Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge zum Landkreis Fichtelgebirge. Was ist denn eure erste Reaktion darauf oder euer erstes Gefühl? Würde das passen oder sagt ihr, ach, völliger Quatsch?
Also ich würde sagen, generell würde es auf jeden Fall passen. Landkreis Wunsiedel, ich meine, wir kommen aus den Nachbardörfern von Wunsiedel, also für mich ist auch Landkreis Wunsiedel absolut okay. Wir hatten auch schon mal kurz drüber gesprochen, aber die anderen, die selber, die Magdettwitzer, die können sich mit Sicherheit mit Landkreis Wunsiedel nicht ganz so gut identifizieren und Landkreis Fichtelgebirge umfasst halt trotzdem alle und jeder sagt ja, wir sind aus dem Fichtelgebirge. Also ich glaube, wenn du fragst, wo kommst du her? Ja, aus Wunsiedel im Fichtelgebirge. Man sagt es ja schon immer dazu, weil Wunsiedel so sonst gar nicht so bekannt wäre.
Es ist durchaus fast ja schon wie eine Marke geworden, nicht zuletzt durch die Image-Kampagnen, die ja auch in den letzten Jahren stattgefunden haben.
Ich könnte mich damit identifizieren, wenn es jetzt heißt Landkreis Fichtelgebirge.
Ich eigentlich auch. Nee, finde ich. Also man redet vom Fichtelgebirge und ich denke, wie die Lena das gesagt hat, das, also für uns persönlich wird es wahrscheinlich gar nicht so viel ausmachen, weil ja, wir wohnen hier und man redet immer, wir kommen aus dem Fichtelgebirge. Also ich denke, ich könnte mich damit auch identifizieren.
Was sagst du denn dazu?
Ich glaube, ja, ich wäre auch dafür. Allein aber vor allem aus dem Grund, dass ich sonst immer, wenn man es in Formulare reinschreiben muss, mit meinem Landratsamt, Wohnsiedel im Fichtelgebirge, dass ich dafür gefühlt eine halbe Stunde brauche. Und allein für die Zeitersparnis wäre ich für Landkreis Fichtelgebirge. Auch weil ich die Identifikation mit dem Namen und der Region hier schon sehr stark sehe, ja.
Ich finde es auch ausdrucksstark, muss ich sagen, wenn man einfach Landkreis Fichtelgebirge, das bringt es einfach auf den Punkt.
Hat ein wenig einen Wumms dahinter.
Und mit einem großen Wumms gehen wir jetzt auch in die letzte Fragerunde. Die geht ganz schnell. Es ist nämlich quasi eine Entweder-oder-Fragerunde, damit man euch noch so auf die letzten Minuten des Podcasts noch ein bisschen kennenlernt. Ich frage euch jetzt Entweder-oder-Fragen, also in der Regel nenne ich euch zwei Begriffe und ihr sagt einfach, für welche ihr euch entscheidet.
Und los geht's.
Los geht's. Eine schnelle Runde. Löffel oder Gabel?
Gabel.
Löffel?
Du darfst nicht einfach aus Prinzip das andere sagen. Deine?
Nee.
Okay. Katze oder Hund?
Hund.
Henne oder Hahn?
Henne.
Das verstehe ich nicht. Rot oder Blau?
Blau.
Rot.
Schnitzel oder Möhrensalat?
Schnitzel.
Möhrensalat.
Land oder Stadt?
Land.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Radl.
Küsseine oder Weißenstädter See?
Küsseine.
Kapitol oder Rosenau?
Kapitol.
Ein deutliches Kapitol. Ich meine, was würden wir geben, dass es wieder da wäre? Also, viele verstehen uns.
Ski oder Schlitten?
Ski.
Obwohl, darf ich einmal beide sagen? Schlittenabfahrten auf der Küsseine, als wir noch Winter hatten, vor 5, 6, 7 Jahren. Also wer das einmal mitgemacht hat, das ist natürlich auch schon ziemlich geil.
Vor allem am 30. Dezember.
Ja, auch da.
Cut.
Schwitzen oder frieren?
Schwitzen.
Hotel oder Ferienwohnung?
Ferienwohnung.
Unter Wasser atmen oder fliegen lernen?
Fliegen lernen.
Das hasst mich. Unter Wasser atmen.
Unter Wasser atmen oder fliegen lernen?
Ich schließe mich jetzt der Hanna an, aber da habe ich kurz gebraucht. Ich gehe auch mit fliegen.
Letzte Frage. Alpen oder Fichtelgebirge?
Fichtelgebirge.
Was für ein Ende dieses Podcastes. Ich bedanke mich sehr, dass ihr heute bei mir wart. Wenn euch noch irgendwas aus der Seele brennt, was ihr noch sagen wollt, dann könnt ihr das jetzt tun.
Also ich möchte noch was Kurzes sagen. Ich finde es, wie gesagt, schön, dass wir zwei auch wieder daheim sind, die Hanna und ich. Und ich finde es ganz toll, dass du uns eingeladen hast, weil du bist ja auch so alt wie die Hanna. Und auch du engagierst dich wahnsinnig für unsere Region, fürs Fichtelgebirge. Und das ist einfach eine tolle Sache und solche Leute braucht man einfach.
Jetzt werde ich schlimm rot im Gesicht. Zum Glück sieht machen wir ja das nicht. Hier nur audiomäßig.
Dem schließe ich mich an und ich finde es auch total toll, weil ich war die Erste, die hier eigentlich zurück ins Fichtelgebirge so aus unserer Generation zurückgekommen ist und ich hatte ein bisschen Bammel, dass ich da ein bisschen vereinsam, aber Svenny ist zurück, andere sind auch schon zurück und
den Rest ziehen wir jetzt auch noch hier rein.
Fichtelgebirge ist einfach toll.
Was für Schlussworte. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Das war die Weihnachtsfolge Hergehört mit der Lena und der Hanna. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei und vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen Gedanken mitgenommen. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Wünsche habt, einfach wieder eine E-Mail an podcast@landkreis-wohnsiedel.de. Den Link zu der Umfrage findet ihr in den Shownotes, also der Beschreibung zu dem Podcast hier. Einfach nachschauen. Und sonst bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, noch schöne freie Tage und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann 2021 wieder.